Radio Dreieckland, das Mittagsmagazin, Punkt 12. Neben mir haben sich eingefunden zwei Gästinnen aus dem Informationszentrum Dritte Welt, ADW. Seit einer Woche ist die neue Ausgabe Juli, August in den Briefkästen der Abonnenten und auch in den gut sortierten Buchhandlungen. Abweichend von eurem Plan habt ihr ihr habt einen neuen Schwerpunkt gewählt und zusammengestellt, Russland heute, Krieg gegen die Ukraine, als das Motto. In dem Editorial beschreibt ihr es, es sei kompliziert dazu, einen Schwerpunkt zu machen, abgesehen. Anni, frage ich dich mal, was ist da kompliziert dran?
Es waren für uns auf jeden Fall verschiedene Aspekte. Zum einen natürlich die Kurzfristigkeit von diesem Themenschwerpunkt. Wir hatten ungefähr die Hälfte der Zeit, als wir sonst haben, um den Themenschwerpunkt vorzubereiten. Zum anderen war für uns kompliziert, uns irgendwie auch innerhalb der linken Debatte auch hier in Deutschland zu positionieren, was wir auf jeden Fall wollten. Gleichzeitig wollten wir uns damit auch nicht zu sehr aufhalten und uns schon auch einfach auf die Ukraine und auf die Menschen dort und auf die historischen und aktuellen Grundlagen von diesem Krieg konzentrieren und eben da nicht zu sehr uns da mit eigenen Debatten irgendwie zu verstricken. Genau, das war so, das, was es so ein bisschen kompliziert gemacht hat, natürlich auch, dass wir im IZ3W auch nicht alle einer Meinung sind bei diesem Themenschwerpunkt, wie schon auch so die Wahl des Titels gezeigt hat, was größere Diskussionen hervorgerufen hat.
Ach, die Wahl des Titels hat auch größere. Was war da die Kontroverse? Weißt du das noch ungefähr? Also, ja. Ich meine, Russland heute, Krieg gegen die Ukraine. Ja, gibt's von bei euch denn in der Redaktion Bestreiter, dass dieser Krieg ein aggressiver, mit imperialistischen Konnotationen oder völkischen, kann man ja auch sagen, in der legitimatorischen Zusammenhang gibt, oder ist das nicht so? Wer von euch will antworten?
Russland haben wir schon lange im Visier und wir haben Russland schon sehr lange immer im Visier als ein chauvinistisches Regime, das Rechte von Frauen, Rechte von sexuellen Minderheiten unterdrückt, wo die Umweltbewegung einen schwierigen Stand hat, wo die Opposition unterdrückt wird, wo andere Länder mit Stellvertreterkriegen überzogen werden. Also es ist nicht so, dass wir überrascht waren darüber, dass Russland plötzlich chauvinistisch agiert.
Gut. Also das war nicht, also das ist, der Konsens ist unter euch in der Redaktion erstmal so vorhanden. Trotzdem, wo drückt sich das jetzt aus in den Aspekten? Ich habe gesehen, ihr habt mehrere Schwerpunkte im Schwerpunkt auch gemacht. Also ihr habt auf die ökonomischen Auswirkungen, können wir vielleicht später drauf kommen. Ihr habt auf die Frage, das was in Kriegssituationen ja immer auftaucht, auch das Geschlechterverhältnis gerade da drin, wobei es ja durchaus auch da unterschiedliche Positionen. Ich habe zum Beispiel einen feministischen Journalisten-Workshop gesehen oder Ratschlag in der Heinrich-Böll-Stiftung, wo gesagt worden ist, es ist eine ganz gute Situation für den späteren Aufbau, dass viele Frauen und Kinder hier sind und dass man mit ihnen schon im Prinzip sie in das Aufbauprogramm so ungefähr schon einbeziehen. Die sind schon drei Schritte weiter, nicht nur nach einem Waffenstillstand, sondern nach der gesamten erfolgreichen Durchsetzung. Wo habt ihr die Schwerpunkte? Jetzt habe ich viel zu viel geredet. Ja. Im Schwerpunkt gesetzt.
Gut, also einen Schwerpunkt haben wir schon dabei, in die Ukraine reinzuschauen und zu konstatieren, das Essentielle, was da stattfindet, ist, dass mit Raketen und Granaten auf Wohnhäuser, auf Städte geschossen wird, dass die platt gemacht werden, dass ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg von Russland in der Ukraine tobt, für den es keine Entschuldigung gibt. Das ist der Punkt. Daneben haben wir gesehen, dass die Sache kompliziert ist, dadurch, dass der Krieg große multifaktorelle Auswirkungen hat, wirtschaftliche Auswirkungen auf die Ukraine, wirtschaftliche Auswirkungen auf Russland, wirtschaftliche Auswirkungen auf die Nachbarländer bis in den globalen Süden hinein mit der Ernährungskrise. Wir haben festgestellt, dass eine Art Klimawandel durch den Krieg stattfindet, auch in den Mentalitäten in Osteuropa, auch in den Mentalitäten bis in die Bundesrepublik rein. Wir haben festgestellt, dass man durchaus über die extreme Rechte reden kann, auch in der Ukraine, vor allem aber auch in Russland, die in den Kriegen da auflebt, eine große Rolle spielt und auch in den selbsternannten Volksrepubliken. Dieser Nationalismus, es sich lohnt, den mal auf die Affinität nach rechts anzugucken. Wir haben festgestellt, dass im Krieg natürlich Gender-Aspekte eine Rolle spielen. Und wir haben festgestellt, dieser Krieg findet auch statt im großen Rahmen der post-sowjetischen Transformationskrise, in deren Verlauf schon etliche Kriege und Bürgerkriege stattgefunden haben. Und in der Reihe ist der Angriffskrieg auf die Ukraine, wenn auch er ein besonderer ist, einer von vielen.
Mhm. Einer von vielen. Ihr habt aber auch einen Artikel, wenn ich das richtig sehe, im Schwerpunkt drin, das dritte Rom, das sich beschäftigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch mit den ideologischen Aspekten, die in der Rechtfertigung vorgetragen werden zu dem ganzen Krieg. Jüngstes Beispiel Putin auf der Konferenz jetzt zu Peter den Großen, wo er genau nochmal gesagt hat, Schweden, das war ja keine Annexion, wie Peter sehr richtig gesagt habe, sondern wir haben uns auf russischen Boden zurückgeholt. Also nochmal zu diesen Aspekten, ist das von eurer Seite her auch unstrittig oder ist das gibt es da Widersprüche auch bei euch? Zu diesen Aspekten. Mhm. Aber vielleicht fangt ihr...
Viktorion? Also Viktoria Ballon spricht wirklich mit einer ganz besonderen Perspektive über den Ukraine-Krieg, die auch richtig toll ist. Da bekommt man nämlich mit, dass im sowjetischen Raum sozusagen noch mal anders gedacht wird als hier. Also geredet wird über Chauvinismus, über Verbrechen gegen Menschenrechte und so, dann ist das oft eine komplizierte Sache, weil in der in Russland halt Menschenrechtsverbrechen stattgefunden haben seitens der Nazis. Die sind immer präsent. Das ist ein Riesentrauma. Und es haben Verbrechen gegen Menschenrechte stattgefunden seitens des Stalinismus. Und das ist einfach kompliziert, wenn du so eine Geschichte im Rückgrat hast. Und das wird hier oft nicht so gut mitgedacht. Und wenn man es hört, dann tut man es gerne schnell mal in die Schublade Totalitarismus. Die blicken es nicht, was viel zu einfach ist. Ne? Und Viktoria Ballon hat erzählt halt aus so einer Perspektive und dann noch über die Jahrhunderte, wie Russland einfach immer schon Imperium war, wo es gängige Praxis war, sich Jahr für Jahr sehr viele Quadratkilometer zusätzlich ins Reich einzuverleiben.
Das ist die Historie, der historische Rückblick. Man kann es ja auch, viele jetzt in den Historikern aktuellen sagen, ja, es ist auch ein revisionistischer Krieg, der da gemacht wird, anknüpfend an das Putin-Zitat, von wegen, das größte, schlimmste Ereignis war die Auflösung der Sowjetunion oder das Imperium, das die Sowjetunion auch dargestellt hat. Jetzt möchte ich euch den Raum geben, weil wir haben jetzt nur noch 10 Minuten, nochmal zu akzentuieren, was euch nochmal wichtig ist. Jetzt habe ich viel zu viel schon geredet, also ihr seid jetzt dran, stellt ihr nochmal ins Mittelpunkt. Vielleicht die wirtschaftlichen Folgen?
Ja, also genau, das war auch eine Schwierigkeit von diesem Themenschwerpunkt. Natürlich wollten wir irgendwie auf die Verhältnisse in der Ukraine und in Russland schauen. Und gleichzeitig sind wir natürlich ein Nord-Süd-Magazin und uns geht es auch darum, eben die Folgen, die globalen Folgen von diesem Krieg zu beleuchten. Und dazu haben wir zwei Artikel in diesem Themenschwerpunkt, wo es eben um globale Preissteigerungen von Weizen, Mais, Öl und so weiter geht. Was für Folgen die Invasion eben für die Welternährung hat, die fatal sind. Und wie sich eben jetzt auch zeigt, es ist wahrscheinlich auch keine Besserung in Sicht so. Die Häfen sind weiterhin blockiert und Weizen aus der Ukraine kann nicht ausgeführt werden. Und dann sind eben Länder, die stark von dem Import von Weizen abhängig sind, wie zum Beispiel Länder in der MENA-Region, momentan natürlich auf der Suche nach anderen Abnehmern oder
MENA,
anderen
muss man
Exporteuren.
Dazu sagen, Middle East, North Africa.
Also, genau, ja. Sorry. Und das erweist sich natürlich auch als schwierig, weil insgesamt die Preise steigen und weil ärmere Länder da natürlich eher zurückbleiben, weil sie sich diese Preise oft nicht leisten können.
Was ich interessant fand in dem einen Artikel, und der mir aufgefallen ist, ist, dass objektiv betrachtet die Welternährungssituation, was die Produktion angegangen ist, selbst dieser Ausfall eigentlich nicht zu diesen Preissteigerungen führen könnte. Also gibt da eine klare Positionierung. Ich glaube, der zweite Artikel ist das in diesem Dings, wo gesagt wird, man muss auch mal über die wahren Terminbörsen reden. Also wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also Christian Jakob schreibt in seinem Artikel über die Folgen auf die Welternährung, dass das System der Welternährung ohnehin prekär ist, dass es spekulationsgetrieben ist, dass es da sehr viel zu kritisieren gibt. Selbstverständlich ist der Ukraine-Krieg aber ein katastrophaler Einschnitt in dieses System. Nicht zuletzt und gerade weil das so prekär ist, ist das ganz fatal. Und Christian Jakob macht sich da an beides dran, dass er eben auch auf die Nahrungsmittelknappheit hinweist als ein strukturelles Problem eines falschen Systems der Verteilung von Nahrungsmitteln auf der Welt überhaupt, aber dass er natürlich auch sagt, welche konkreten Auswirkungen hat jetzt der Ukraine-Krieg hier. Tim Krieger schreibt aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive den zweiten Artikel zu dem Thema der wirtschaftlichen Folgen. Und er hebt darauf ab, dass aus einer ökonomischen Perspektive der Krieg erstens auch völlig irrational ist, weil er durch die Sanktionen die russische Wirtschaft nachhaltig schwächen wird. Zweitens für die Ukraine fatal ist, die sich jetzt von einer üblen Ausgangsposition, die sowieso da ist im ganzen post-sowjetischen Raum, einfach zusammengeschossen wird. Und drittens sind die Außenwirkungen auch bis in den globalen Süden zu spüren. Er nennt da auch die Welternährung, er nennt aber auch das Thema der Energieversorgung natürlich. Mhm. Die Energieversorgung, das ist hier zum Beispiel in Westeuropa nicht schön, wenn die Gaspreise steigen, aber im globalen Süden ist das verheerend. Mhm. Da können sich die Leute das einfach nicht mehr leisten zu heizen. Da werden jetzt schon in afrikanischen Ländern die paar Bäume, die rumstehen, in manchen Regionen weggeholzt, um heizen zu können. Und da stehen wir erst leider am Anfang eines fatalen Prozesses.
Wir haben jetzt noch 6 Minuten Zeit. Vielleicht ein Ausblick noch auf die anderen Themen des Heftes vielleicht? Oder wollt ihr noch, ist da noch etwas, was ihr selbst noch aus dem Schwerpunkt wolltet?
Genau, im Bereich Politik und Ökonomie schauen wir auch auf andere Kriege, die ja derzeit eher im Schatten des Ukraine-Kriegs geführt werden. Unter anderem eben auf die türkischen Militäroffensiven gegen kurdische Gebiete. Ein leider immer aktuelles Thema, das aber auch in den deutschen Medien völlig unter dem Radar bleibt. Dementsprechend auch massive Menschenrechtsverletzungen in den kurdischen Gebieten. Unter anderem auch zum Beispiel gegen EZIDinnen, was der Autor Ismail Küpeli von diesem Artikel auch kritisiert, auch in den deutschen Medien zu keiner Kritik geführt hat. Obwohl das eben Überlebende von dem Genozid 2014 sind. Und auch jetzt aktuell ist es ja so, dass die Türkei gerade eine sehr große Offensive plant und wahrscheinlich auch zu erwarten ist, dass sie die ungehindert durchführen kann.
Nicht umsonst war Lavrov dort, ne? Also.
Ja, also da liegt uns natürlich auch viel dran zu sagen, dass sozusagen im Windschatten des Ukraine-Krieges eine Kriegsführung stattfindet in Nordirak, Nordsyrien, dass hier sozusagen, weil alle auf den Despoten Putin schauen, der Despot Erdogan agieren kann und freie Hand hat, und das gibt's eigentlich gar nicht. Dieser Skandal, ne, dass die Jesidinnen jetzt zum Beispiel auch da Menschen getötet werden, das wäre normalerweise der Stoff für einen richtig dicken Skandal, weil die Jesidinnen ja auch 2018 Opfer waren und vom IS ermordet worden sind, und da hat die ganze Welt hingeschaut. Und jetzt guckt niemand. Ich weiß nicht, was los ist, warum ausgerechnet Erdogan gerade unter dem Radar verschwinden kann. Beziehungsweise, wir wissen alle, dass man gerade Erdogan eher wieder die Schultern tätschelt, weil er so ein Hoffnungsträger ist, der vielleicht vermitteln kann zwischen Russland und der Ukraine. Aber es kann ja trotzdem nicht sein, dass der da gegen die kurdische Bevölkerung machen kann, was er will. Derzeit ist es leider aber so. Also auch die Berichterstattung in der Presse ist so, dass das, was Putin sagt, das wird er wirklich auch in der Luft zerrissen von vielen. Das, was Erdogan gerade sagt, wie er den Krieg in Nordirak, Nordsyrien begründet, das wird entweder gar nicht besprochen oder es wird einfach rezipiert, was Erdogan dazu sagt.
Ja, und teilweise auch apologiert. Also das muss man ja auch dazu sagen. Also legitimes Sicherheitsinteresse in Anführungszeichen, das gibt es ja auch als Tendenz da drin. Das muss man auch nicht verschweigen. Weitere noch, die euch wichtig sind, darauf hinzuweisen noch? Weil ein bisschen, eine Minute haben wir noch, kurz noch ein anderes Thema aufzumachen.
Ach, wir haben unser letztes Heft war ja ein Themenschwerpunkt über Pakistan. Ja. Da haben wir noch einen kleinen Nachklapp gemacht, weil in der Zwischenzeit der Regierungswechsel stattgefunden hat. Und Imre Khan ist in einem parlamentarischen Misstrauensvotum abgewählt worden und versucht jetzt mit populistischen, kernigen Sprüchen und mit Protesten auf der Straße wieder Land gut zu machen.
Mhm. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich, sage ich jetzt mal an diesem Punkt, und sage Tschüss und sage für uns alle Tschüss. Das waren Anni Eble und Vinny Rust, und die haben uns vorgestellt die neueste Ausgabe der Informationszeit, Juli-August-Ausgabe, das ist das Heft 391, also wir kommen bald auch noch zur 400 hin. Also wir sagen Tschüss, und das war schon wieder mit dem Mittagsmagazin. Auch ich sage jetzt an diesem Punkt Tschüss und schieb euch noch